ich sag mal, überspitzt ist, was für Weicheier und die wirklich coolen Ärzte und Ärztinnen, die haben halt was drauf. Was brauchen wir da? Empathie?
Ich glaube, dass Empathie wirklich eine sehr wunderbare Kunst ist, den Unterschied im Leben von Patienten und Klienten zu machen.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Empathie und Empathieverlust. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Patientinnen und Patienten empathisch begegnen. Im hektischen Alltag ist das meistens gar nicht so einfach umzusetzen. Zeitdruck, Bettendruck, volle Wartezimmer. Es gibt viele Gründe, schnell zu machen und dabei vielleicht weniger empathisch zu sein, als man sich das eigentlich wünscht. Und das, obwohl es eine klare Evidenz dafür gibt, wie sich Empathie auf die Gesundheit oder zum Beispiel auch die Therapieadhärenz unserer Patientinnen und Patienten auswirkt. Wir schauen uns daher heute diese erstaunliche menschliche Fähigkeit etwas genauer an und besprechen Methoden, wie man sie stärken und im Alltag verankern kann. Dazu begrüße ich herzlich Dr. Veronika Rufer. Sie ist Allgemeinmedizinerin und beschäftigt sich mit dem Thema auch wissenschaftlich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Lehrärztin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Und außerdem begrüße ich Dr. Samuel Sieber. Er ist Psychologe und auch er setzt sich in seiner täglichen Praxis regelmäßig mit dem Thema Empathie auseinander. Dr. Rufer, Dr. Sieber, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das interdisziplinäre Gespräch.
Ja, auch von mir vielen Dank für dieses total interessante Thema und mal gucken, was wir da rauskriegen.
Da bin ich auch gespannt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Warum ist es wichtig, über Empathie im ärztlichen Alltag zu sprechen?
Also für mich war überraschend in der Beschäftigung des Themas, dass dieses Thema Empathie, das hatte ich bisher immer so ein bisschen begriffen als Gabe, die vom Himmel fällt, was wir Ärztinnen haben oder nicht haben, aber die Möglichkeit, das zu trainieren und als machtvolles Werkzeug zu benutzen und dadurch auch einen Behandlungserfolg, einen deutlichen zu erzielen, finde ich schön. Fast noch schöner oder sagen wir mal gleichberechtigt, finde ich, dass es auch für einen selbst das Stresserleben deutlich reduzieren kann, nachweislich, und dadurch zu mehr Berufszufriedenheit führt.
Ach, das kann man so klar sagen, ja. Mehr Empathie führt zu mehr Berufszufriedenheit.
Das ist spannend, ne? Also durch diese Oxytocin-Ausschüttung, die dann erfolgt, da kommen wir später noch drauf, ist das wirklich messbar, dass es mehr Berufszufriedenheit gibt, wenn man es so als Mitgefühl empfindet.
Na, und ich glaube, dass es einfach auch gelebt und erlebte Empathie macht einen riesen Unterschied im Leben von Patienten, glaube ich einfach. Sie erleben etwas und sie leben etwas als Arzt oder als Therapeuten. Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, für das Erleben der Patienten, die rausgehen und sagen, auch wir sind zufriedener.
Da gibt es ja ganz interessante Untersuchungen, ne? Zum Beispiel in Frontiers, da gab es eine Studie von Giulia Lamiani, die hat untersucht, wie sich die Empathie von Klinikerinnen und Klinikern bei der Behandlung von kritisch kranken Patientinnen und Patienten auf die eigene Arbeit und die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Und da hat sich eben gezeigt, eine höhere klinische Empathie geht einher mit einer besseren Arzt-Patienten-Beziehung, mit mehr beruflicher Erfüllung, mit einer höheren Arbeitszufriedenheit und dass es auch einfach seltener zu Konflikten kommt. Ist denn Ärztinnen und Ärzten diese Beziehung, nenne ich es jetzt mal, zwischen der eigenen Arbeit und der eigenen Empathie bewusst?
Ich denke, das Fehlen von der Empathie und die offene Kommunikation darüber ist doch noch deutlich ein Tabuthema. Und gleichzeitig ist es ein hoher Anspruch an uns selbst, es zu jeder Zeit allzeit abrufbar vorhanden zu haben als Ärzte. Und was ich spannend fand, weswegen wir auch auf dieses Thema kamen, war, dass die Studierenden, die noch nicht im Patientenkontakt sind, also im Regelstudium im zweiten Semester, auf die Frage, was sie fürchten, wenn sie sich selbst als Arzt, Ärztin sehen, doch mit an erster Stelle, und die Antwort, fachliche Fehler zu machen, war da jetzt in dem Fall gar nicht Thema, also nicht erlaubt sozusagen, sagen sie relativ am Anfang, ich habe Angst davor, meine Empathie zu verlieren. Und ich habe Angst davor, so ein zynischer Kollege, Kollegin zu werden. Und das fand ich doch sehr beeindruckend. Und das zeigt sich auch in Studien, die wir vielleicht auch verlinken können, dass man zumindest in den westlich industrialisierten Ländern sieht, dass die empfundene Empathie, also gemessen über Fragebögen, ist natürlich immer so eine Sache, abnimmt ab dem dritten Studienjahr. Also in dem Moment, wo wir in Kontakt kommen mit Patientinnen und Patienten, nimmt die selbstempfundene Empathiefähigkeit ab. Und das ist doch wirklich spannend.
Ja, unbedingt. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, die kommen nicht nur in Kontakt mit Patientinnen und Patienten, sondern eben auch mit anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise unserem Gesundheitswesen.
Genau, auch ein wichtiger Punkt sieht man auch, dass es natürlich dieses Umfeld braucht, dieses empathische Umfeld. Man braucht als Voraussetzung die Selbstfürsorge. Ist ja alles so eine Sache bei uns Ärztinnen und Ärzten.
Wie sieht's da denn aus? Also die Studierenden, das haben wir jetzt schon gehört, das ist das eine der größten Sorgen, dass man die Empathie verliert. Wie sehen das denn Ärztinnen und Ärzte? Wie bewerten die das Thema?
Ja, ich denke, auch da ist ein großes Bedürfnis, drüber zu reden. Zumindest haben Herr Sieber und ich das auch in der Vorbereitung so erlebt. Eigentlich überall, wo man nur dran tippte, sprudelte es. Also es ist, glaube ich, ein großes Bedürfnis, weil dieser Anspruch und die Realität doch sehr auseinanderklaffen. Und ich glaube, das kenne ich von mir selbst auch, dieses damit hadern, wenn man selbst sich nicht so empathisch erlebt, wie man gerne sein möchte, ist kein gutes Gefühl. Und das kann man auch schlecht kommunizieren oft, hat aber eine hohe, hohe Bedeutung für die Patientenbindung. Und wenn sie gelingt, ist es was Großartiges und extrem Wichtiges, was eben auch trainierbar ist. Das ist ja das Tolle.
Wir gucken uns ja nachher an, wie man das konkret machen kann. Aber das halten wir schon mal fest, ne? Empathie ist trainierbar, das fällt nicht vom Himmel.
Nein, das fällt nicht vom Himmel. Man kann es üben, man kann es trainieren und man kann es auch verlernen. Und das macht ja das Schwierige manchmal aus, dass, glaube ich, im Kontext unseres Gesundheitswesens, der Medizin, aber auch der Therapie, wir in der Situation, wo wir viel abarbeiten müssen oder ein Zeitfenster von ganz wenigen Minuten nur haben, eigentlich das oftmals dazu führt, Empathie auch sehr schnell zu verlieren. Und es wichtig ist, es eigentlich wieder zu lernen und es wieder in seinen Arbeitskontext mit reinzubringen, seine empathische Haltung wieder zu aktivieren zu können, auch wenn alle 3 Minuten ein neuer Patient reinkommt, den wir wieder neu einschätzen müssen und der uns vielleicht ja auch wieder zu etwas Neuem anregt, weil jeder Kontakt mit einem Patienten ist ja auch etwas Anregendes, Zufriedenstellendes, Neues sozusagen.
Haben wir das Thema denn ärztlicherseits genügend auf dem Schirm?
Also ich glaube, es ist so ein Stiefkind. Und also mir geht es so, dass das Wissen über diese Macht der Empathie im Außen und auch für mich selbst als Ärztin in der Berufszufriedenheit war mir so nicht klar. Und es fällt oft hinüber gegenüber vermeintlich wichtigeren Dingen. Natürlich ist Zeitdruck, lange Tage und so alles erschwerend. Aber es wird, glaube ich, auch innerhalb der medizinischen Community, wenn man das so sagen kann, so ein bisschen abgewatscht. Also so als, ich sag mal, überspitzt ist, was für Weicheier und die wirklich coolen Ärzte und Ärztinnen, die haben halt was drauf, was brauchen wir da? Empathie. Und ich glaube auch dadurch, plus diese überhaupt oft nicht vorhandene Selbstfürsorge, macht es der Empathie echt schwer, ihr Potenzial auszuspielen.
Also im therapeutischen Kontext ist es ja schon nochmal sehr viel anders, weil wir in Permanenz versuchen müssen, mit der Empathie zu arbeiten, weil wir permanent ja verstehen müssen, wir müssen uns permanent einleben, eindenken in die Situation des Patienten, des Klienten, wo er gerade ist, und deswegen sind wir dauernd in Resonanz, deswegen müssen wir dauernd dort arbeiten mit, immer mit Resonanz und Empathie arbeiten, um weitergehen zu können im Heilungsprozess, im Nachfragen sozusagen. Das ist ein ganz großer Unterschied und wir haben einfach mehr Zeit als Therapeuten. Das ist einfach oft so der Fall.
Das finde ich immer ganz spannend, wie das in der Psychologie läuft oder auch bei psychiatrischen Kolleginnen und Kollegen, dass die immer so eine Art Kamera mitlaufen haben auf sich selbst und die eigenen Empfindungen im Gespräch mit Patientinnen und Patienten, weil man da ja auch total viele Rückschlüsse draus ziehen kann, ne? Also wenn man jetzt eine absolute Ablehnung gegenüber dem Verhalten eines Menschen empfindet, dann geht das ja meistens den anderen Menschen auch so. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf, ich weiß nicht, Persönlichkeitsstrukturen. Ich sage das jetzt mal ganz simpel, ne? Aber das finde ich sehr spannend, dass sie diesen Blick immer haben und das therapeutisch und diagnostisch einsetzen, diese Introspektion. Im somatischen Kontext, wenn wir jetzt wieder auf die Empathie gehen, gibt es natürlich sehr empathische Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist ja meistens etwas dann, was, glaube ich, eher nebenbei läuft und nicht als gelerntes Tool, als Introspektion, die ich dann richtig einsetze.
Also, dass die so automatisch mitläuft, funktioniert eben oft nicht. Und was ich auch ganz entlastend finde, aber da kommen wir eben nochmal drauf, sie muss vielleicht jetzt auch im Gegensatz zu den psychologischen Zusammenhängen auch nicht, sie muss auch nicht immer mitlaufen. Also natürlich reden wir nicht über respektvolles, empathisches Miteinander umgehen, aber ich muss nicht in allen Situationen die volle Resonanzerfahrung machen. Denke ich. Das fängt an bei Bagatellgeschichten mit klarem Arbeitsauftrag, grippaler Infekt, Krankenschreibung. Geht aber auch hin zu Notfallsituationen, wo es auch eher hinderlich sein kann, wo ich ja rein über die kognitive Ebene agieren muss. Also ich glaube, es ist eher im ärztlichen Kontext ein Wahlinstrument bei einer empathischen Grundhaltung, aber eben was man da einsetzen kann. Es braucht aber ein kurzes Zurücktreten, quasi eine Metaebene, um es einsetzen zu können und die zu schaffen in dieser 3 bis 5 Minuten Medizin, ist wirklich, sagen wir mal, eine Herausforderung.
Ja, allemal. Wenn wir uns jetzt die Empathie anschauen als Phänomen, dann gibt es da ja ganz verschiedene Definitionen für die Empathie. Also im Allgemeinen gilt, es ist eine Fähigkeit bzw. eine Bereitschaft. Und zwar um Empfindungen, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale bei einem anderen Lebewesen zu erkennen. Also diese Fähigkeit, diese Bereitschaft, um das Ganze dann eben auch zu verstehen und nachzuempfinden. Und dann gibt es auch immer wieder weitere Facetten und die würde ich gerne auch noch mit Ihnen besprechen. Und zwar liest man immer wieder von emotionaler Empathie und kognitiver Empathie und sozialer Empathie. Vielleicht können Sie uns diese Unterscheidungen noch ein bisschen näher bringen.
Ja, also die emotionale Empathie wird von grundsätzlich allen als Empathie, als die klassische Empathie eigentlich gesagt, nämlich ich fühle, was du fühlst. Ich kann in Resonanz gehen mit dem, was ich bei dir fühle. Ich merke, du bist hilflos, du bist traurig und ich empfinde das auch bei mir und kann eine Antwort darauf geben. Sozusagen, ich fühle, was ich fühle. Die kognitive Empathie wird manchmal auch als Theory of Mind benannt. Ich weiß, was du fühlst. Das ist nicht das, ich fühle es, sondern ich weiß, was du fühlst und reagiere möglicherweise ganz anders. Das ist auch mit Hirnarealen auch, sind die anders, da kann Frau Rufer bestimmt was zu sagen, anders verbunden sozusagen. Und die soziale Empathie ist das Gefühl für eine Gruppe, worauf wir ja möglicherweise auch nochmal kommen können. Die unterschiedliche Empathiefähigkeit für In-Groups ist anhand einer sozialen Empathie veräußert sozusagen. Wir werden da vielleicht hoffentlich später nochmal zukommen, wie unterschiedliche Empathie sich darstellt. Aber es gibt keine eindeutige Definition, was sehr seltsam ist, weil es gibt ja die Herr Wendler schreibt es, dass er eigentlich Empathie als einen Grundbegriff der Psychologie versteht und es mich umso mehr wundert, dass es keinen fachlichen, wissenschaftlich fundierten Definitionsbegriff gibt und der Grundbegriff sind Intelligenz, Gedächtnis, Emotionen, Denken, Kognition und der sagt, Empathie gehört da auf jeden Fall mit dazu. Und eigentlich wäre es dann schön zu sagen, wir definieren mal irgendwie, was das eigentlich letztlich wirklich sein soll.
Und es gibt in Ergänzung dazu eben noch andere Schulen, die dann sagen würden, dieser kognitive Zugang ist nicht Empathie, weil es nicht über das Gefühl geht, sondern wie Herr Sieber schon gesagt hat, das ist dieser Theory of Mind. Der ist tatsächlich, wenn wir uns kognitiv reinversetzen in die Situation, ist aber nicht unbedingt fühlen, anders leuchten andere Areale im Gehirn auf. Also das ist eher temporoparietal verortet, diese Region. Und die ist ja zum Beispiel auch jetzt im pathologischen Sinne bei Persönlichkeitsgestörten häufig sehr ausgeprägt, aber eben ohne Gefühl trotzdem die Möglichkeit zu wissen, wie der andere sich fühlt. Auf der anderen Seite kann man dieses Areal auch sehr gut trainieren. Also das hat man gesehen im Training mit autistischen Menschen, dass dieser kognitive Zugang sehr gut auch trainierbar ist für Menschen, die diesen emotionalen Zugang, wo man das erstmal so ein bisschen außen vor lässt.
Ich denke, die emotionale Empathie, die dürfte allen relativ klar sein, kennt man ja, auch die soziale. Können wir nochmal auf diese Theory of Mind eingehen, auf den kognitiven Ansatz, das nochmal ein bisschen näher beleuchten?
Also ich kann es anhand eines Beispiels, glaube ich, ganz gut sagen, was ich auch in der Therapie merke. Oder jetzt sehen wir uns ja sozusagen gerade hier. Und ich habe gerade kognitiv wahrgenommen, sie freuen sich gerade oder sie lächeln. Das bedeutet für mich Freude. Das heißt, ich erfahre über das Bild, was sie sozusagen für eine emotionale Befindlichkeit gerade haben. Aber sie kommt bei mir nicht an als ein Gefühl.
Also.
Aber wenn ich sie nicht fühle, sondern nur sage, sie sind gerade freudig, kann ich damit ja was machen, ohne dass ich emotional in die Resonanz gehe. Bei Trauer ist es manchmal vielleicht noch plakativer. Wenn ich Menschen mit Trauern begegne oder in Hilflosigkeit begegne, merke ich ein Gefühl der Hilflosigkeit und suche mir eine Antwort darauf. Das ist die emotionale Empathie. Wenn ich aber feststelle, der andere ist hilflos und ich sehe es nur, kann ich eine andere Antwort möglicherweise geben und ich kann es manipulieren möglicherweise. Also ich weiß, eine emotionale Empathie gar nicht kann.
Okay, jetzt verstehe ich. Also man macht das dann tatsächlich so, man sieht ein Signal, zum Beispiel Lächeln, und schlussfolgert dann daraus, aha, dieses Signal bedeutet Freude und dann hat man eine Empathie.
Genau.
Dann verstehe ich auch, dass das einige anzweifeln, dass das zur Empathie wirklich gehört. Und ich verstehe auch, warum das im autistischen Spektrum praktisch sein kann, das so zu trainieren. Welche Form der Empathie ist denn für die ärztliche Arbeit die wichtigste?
Also wenn man dann nochmal in die Begriffe reingeht mit dieser Theory of Mind, mit dem kognitiven Zugang, ist das nicht, das impliziert nicht notwendigerweise ein prosoziales Verhalten. Also ich kann zum Beispiel eine Gruppe mir angucken und dann steht da einer, der, warum auch immer mir das jetzt einfällt, der nicht in die Volleyballgruppe gewählt wird und steht da so ein bisschen betröppelt am Rand. Ich fühle jetzt nicht seine Scham oder seine Traurigkeit, aber ich gucke mir das Bild an und denke mir, der ist jetzt bestimmt frustriert, weil er nicht in der Gruppe ist. Das impliziert nicht, dass ich prosozial aktiv werde. Interessanterweise bei der Empathie, die ja sich eher so in der Inselregion im Gehirn abspielt, wo auch die ganzen Basissinnlichkeitserfahrungen wie Geruch, Geschmack und so weiter ankommen, impliziert auch nicht automatisch ein prosoziales Verhalten. Also eher im Gegenteil, wenn ich nicht lerne, das zu regulieren, dann kann es auch sein, dass dieses Gefühl auf mich überschwappt und es mich lähmt. Oder ich die Flucht antrete oder blockiert bin. Also auch das kann, ist nicht notwendigerweise mit einem aktiven, guten Tun verknüpft. Das wäre quasi der dritte Begriff. Und zwar dieses Mitgefühl, das wabert ja auch immer noch so ein bisschen rum in diesem Begriffswirrwarr. Und ein Mitgefühl ist eher eine Motivation als ein Gefühl. Das ist ein bisschen verwirrend vom Begriff her, aber dieses Compassion, Mitgefühl ist auch woanders angesiedelt, nämlich im prämotorischen Kortex und bedeutet, ich fühle mit dir mit in Sorge um dich und möchte jetzt etwas tun, damit es dir besser geht. Also ich bin dir in Liebe verbunden oder in Wohlwollen und möchte gerne aus einem Bedürfnis heraus etwas tun. Also das Mitgefühl ist eher ein Verhaltensauftrag und impliziert prosoziales Verhalten.
Und würden Sie sagen, das ist dann das Elementare für die ärztliche Arbeit?
Das wäre super, wenn wir das hinkriegen würden. Da gibt es auch eine sehr interessante, große Studie von Professor Tanja Singer, die Resource-Studie, die eben sagt, diese Transformation von der Empathie zum Mitgefühl ist eine ganz wichtige. Und wenn wir in den helfenden Berufen das schaffen, das zu transformieren, dann sind wir auch viel weniger gefährdet, selber auszubrennen und sind viel mehr in dieser Oxytocin-Ausschüttung quasi verwoben und können das transferieren.
Und ich glaube, dass alles möglich ist, dass es wichtig ist, alle Möglichkeiten im Kopf zu haben, empathisch zu sein, Mitgefühl daraus zu entwickeln und wissen, wann ich aussteige aus der Empathie, ist auch wichtig. Das hat ja Frau Hofer so ein bisschen angedeutet und schon gesagt, sozusagen zu wissen, ich bin im empathischen Kontext, aber an der Stelle ist es gut, rauszugehen, weil ich das gar nicht mehr mittragen brauche oder kann oder muss sozusagen. Also die Möglichkeit zu haben, ich habe eine empathische Haltung, ich weiß, was Missgefühl ist und ich kann in der Empathie auch etwas wechseln, schützt mich vor, möglicherweise auch sehr viel sozusagen auszubrennen und einfach wirklich anhand dessen, dass ich jeden Tag neue Dinge erfahre, auch nicht mehr arbeitsfähig zu sein.
Okay, ich versuche mich einfach mal in einem kurzen Resümee. Sie grätschen mir einfach dazwischen, wenn ich was Falsches sage. Also wir haben einmal die emotionale Empathie. Das ist dieses emotionale Mitschwingen, was die meisten von uns, denke ich, einfach Empathie nennen würden. Dann haben wir diese Theory of Mind, die kognitive Empathie, also einen Reiz aufnehmen und dann aus diesem Reiz kognitiv heraus schlussfolgern, welche Emotion gerade vorliegen könnte. Und dann haben wir die soziale Empathie. Das ist, dass man in der Gruppe Emotionen und vielleicht auch Motive erkennen kann. Und dann haben sie noch was genannt, diese Compassion, das Mitgefühl. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr ein Gefühl, sondern das ist schon etwas, was eigentlich in Richtung Motivation, in Richtung Handlung geht.
Genau, es ist eher eine Motivation, es ist ein nicht bewertendes Verstehen und hat als Basis das Selbstmitgefühl. Also ich muss, wenn ich in einem empathischen Kontext bin, kurz rausgehen, emotional und oder mental und gucken, wie er Sieber gesagt hat, ist das die Situation, wo ich es einsetzen möchte, kann, muss oder wandle ich es um ein Mitgefühl. Aber man braucht kurz diese Vogelperspektive, um dann nicht komplett in dieser Resonanz zu versanden quasi.
Und was ist dann Mitleid?
Mitleid ist, ja, ich finde, das klingt schon so mittelsympathisch, oder? Finde ich. Das hat immer auch so eine gewisse Hierarchie im Begriff. Also ich bin oben und habe Mitleid mit dir. Das möchte mildern, ist besorgt, hat aber auch häufig auch eine Abwehr oder eine Distanz als Folge und ist auch nicht so konkret als prosoziale Handlung umsetzbar. Also ist eher so eine Anteilnahme am Leid, aber mit einer gewissen Hierarchiestufe und nicht unbedingt mit Handlung verknüpft.
Sicher auch nochmal eine spannende Perspektive für die eigene Arbeit, wenn man sich den Begriff Mitleid auch nochmal so ansieht. Nochmal zur Empathie. Ist das denn etwas Urmenschliches? Also Sie haben jetzt gesagt, man kann es lernen. Heißt das, wir haben das einfach alle gelernt mit der Zeit? Oder kommen wir schon empathisch auf die Welt?
Also im Entwicklungskontext, von dem, wenn wir uns die kindliche Psychologie anschauen, dann ist Empathie etwas, was von Anfang an mitentwickelt wird. Also kann man so sagen, sozusagen, ob es grundsätzlich etwas ist, da müsste man etwas mehr drüber philosophieren und nochmal drüber forschen. Ich glaube, dass Empathie in der Entwicklung des Menschseins eine große Rolle spielt und deswegen auch teilweise zu den Grundbegriffen der Psychologie gemacht, weil es eine Verbindung schafft, weil es soziale Beziehungen schafft, weil es Konflikte vermeidet und lösen kann, weil es Zusammenhalte von Gruppen irgendwie schafft. Das schafft die Empathie. Im Entwicklungskontext von Kindern ist es von Anfang an gegeben, entsprechend der Altersstufen sozusagen, das ist relativ gut auch absehbar. Am Anfang sind Kinder ja erstmal beim Lernen von was man wahrnimmt, wie Dinge entstehen, wer man ist sozusagen. Und wir kennen es ja in so einer Gruppe, so einer Krabbelgruppe, wenn ein Kind unruhig wird und anfängt zu weinen, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die anderen irgendwann auch anfangen zu weinen sozusagen. Also da merkt man schon gleich, gibt's gar nicht etwas, was wir sagen würden, das ist reflektierte Empathie, aber es ist etwas, wo ein empathischer Modus schon mitschwingt, sozusagen, wo man schon anfängt, da ist irgendwas nicht richtig, da stimmt irgendwas nicht, ich muss ähnlich reagieren, möglicherweise. Und es entwickelt sich so weiter durch die ganzen Entwicklungsstufen von Kindern. Das ist einfach relativ spannend über die ganzen Formen, die dann später kommen, sozusagen die präoperationale Phase und die konkret operationale Phase, sozusagen hin zum erwachsenen Menschen, der dann irgendwann möglicherweise, nicht alle Menschen sind gleich empathisch, möglicherweise diese ganzen empathischen Dinge gelernt hat und sie umsetzen kann. Und wir als Erwachsene, wir können es auch jedes Mal lernen. Das ist ja etwas, was ganz spannend ist. Wie fangen wir an, wenn wir in unseren Beruf gehen? Wir fangen an mit einem Bild, was könnte Empathie sein, was ist es nicht? Und im Rahmen unserer beruflichen Laufbahn wird sich unsere Empathie verändern. Immer, ganz sicher. Also wer im Berufskontext anfängt, wird nicht dieselbe Empathie haben wie derjenige, der jetzt so wie wir 10 Jahre schon dabei ist oder 20.
Wird die mehr oder weniger?
Das ist, glaube ich, auch ganz unterschiedlich. Also ich kann es nur für mich sagen. Und ich fand, Empathie verändert sich im Sinne von Erfahrungen, die ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mache, weil ich mehr und mehr Menschen kennenlerne, die mehr und mehr etwas Eigenes mitbringen, was nicht mehr ganz in das, was auch da reinpasst und das, was ich mal gelernt habe. Aber in der Unterschiedlichkeit wird sie breiter, würde ich sagen. Ob sie mehr wird, weiß ich nicht. Sie wird breiter, würde ich sagen, weil ich mehr verstehe. Ich habe viel, viel mehr Menschen kennengelernt, die eine große Unterschiedlichkeit haben. Und das zu verstehen und diese Offenheit mitzubringen, heißt, meine Empathie, würde ich sagen, ist horizontal gewachsen.
Sehr gut, horizontal wachsende Empathie also. Aber es ist ja ganz interessant, wie entwickelt sich die Empathie über eine Karriere hinweg? Hören wir doch mal rein, was eine Kollegin und ein Kollege dazu sagen.
Meine Empathie ist von damals zu jetzt mehr gestiegen, da ich damals vielleicht ein bisschen zu jung war, um mich da reinzuversetzen und heute doch ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen in die bestimmten Situationen habe.
Also die Empathie, die ich mir im Studium vorgestellt habe, habe ich mit Sicherheit inzwischen erreicht. Hatte sie am Anfang nicht gleich. Nach einer schweren Erkrankung als junger Arzt hat anscheinend ein Sinneswandel stattgefunden und meine Empathie, insbesondere schweren Krankheitsbildern gegenüber, ist deutlich besser geworden. Also ich kann so beantworten, dass ich jetzt im Moment die Empathie habe, die ich mir auch am Anfang mit großen Idealen im Studium vorgestellt habe.
Also beide fühlen sich jetzt empathischer als zu Beginn ihrer Karriere. Das ist ja ein bisschen gegenläufig zu der Sorge, die die Studierenden hatten, was sie eingangs geschildert hatten. Die hatten ja die Sorge, dass sie mit der Zeit weniger empathisch werden. Ist das denn typisch, dass man sich mit fortlaufender Karriere immer empathischer fühlt?
Also wenn man sich jetzt diese Studie anguckt, der Studierenden im Verlauf, wäre es ja eher widersprüchliches Resultat und auch bei dem, was die Studierenden fürchten, auf wen sie treffen und auch was wir so, denke ich, täglich an uns selbst oder anderen erfahren, ist das ja oft nicht gerade ein Bad in der Empathie. Also insofern ist da natürlich ein bisschen die Frage auch wieder hier, wie ist das Selbstbild und wie ist es objektiv gesehen? Ich glaube, was der Kollege da jetzt gesagt hat, diese Rollenumkehr durch die eigene Verletzlichkeit, durch eine schwere Erkrankung, das erfährt man immer wieder und ist auch gut untersucht, dass das die eigene ärztliche Empathie steigert durch die eigene Erfahrung der Bedürftigkeit und der Abhängigkeit auch von einer empathischen Haltung im Kontext. Aber es, was wir halt auch wissen, ist, dass Zeitdruck und Stress allein durch die Cortisolausschüttung, durch diesen Alarmzustand, in den wir geraten an so einem vollen Montag oder auf der Station oder wo auch immer, diese sowohl die Vogelperspektive wie auch die Oxytocinausschüttung verhindern. Und das macht es halt wahnsinnig schwierig. Und wenn man dauernd in diesem Hamsterrad ist und das Gefühl hat, man kann es nicht mehr gestalten, kann es zu einem Empathieverlust kommen. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man das trainiert, weil es trainierbar ist. Und wenn man es beherrscht, kann man im Umkehrschluss auch das Stressempfinden reduzieren durch das Erfahren von Empathie.
Jetzt haben Sie den Empathieverlust angesprochen. Hören wir doch auch dazu nochmal in zwei O-Töne.
Ich glaube, Empathieverlust kommt vor allem dann, wenn man zeitlich unter Druck steht, viel im Stress ist, einfach in dem Moment, dass das Nervenkostüm von einem weiter schrumpft und dahingehend Empathie verloren geht.
Ich versuche weitestgehend eine kontinuierliche Empathie zu haben. Das ist aber meistens dann gestört, wenn ich unter Stress bin. Also wenn, sagen wir mal, sehr viel Patientenkontakt auf einen Schlag kommen oder es schon sehr spät am Tag ist und ich Ermüdungserscheinungen zeige.
Das deckt sich ja schon sehr mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Dr. Rufer. Ne? Stress ist ein Empathiekiller.
Ist ein Empathiekiller, aber eben auch ein Empfänger für Empathie. Also das finde ich so spannend, dass man eben durch Empathie das Stress hin wieder reduzieren kann.
Und dafür ist genau diese empathische Haltung, auf die man immer wieder zurückgreifen könnte, wenn man sie im Kopf hat, einfach total wichtig, finde ich. Genau, um dann zu sagen, jetzt gehe ich da wieder zurück, ich schaffe Distanz, ich gehe wieder in diese empathische Haltung zurück.
Weil Stress hat man ja immer, ne? Also ist ja kein Geheimnis, unser Gesundheitssystem läuft auf dem Zahnfleisch. Ist es in dieser Umgebung dann überhaupt möglich, empathisch zu sein?
Es ist möglich. Also es ist möglich. Ich habe meine Fortbildung gemacht zu kognitiven Denkmustern und Fehlern. Und da ist das ja so in der ärztlichen Diagnosefindung. Und auch da kann man ja nur was gegen tun, wenn man kurz die Vogelperspektive einnimmt und wie ein eigenes Alarmsystem für Situationen schafft. Und ich denke, das ist ähnlich. Also wenn ich einfach mal weiß, dass an so einem Montag ich nicht abends so empathisch bin wie morgens. Oder wenn ich mal weiß, dass ich beim Schnupfen nicht die volle Resonanzempfindung ausspielen muss, dann ist schon mal ganz viel gewonnen, denke ich. Und ja, es ist möglich. Aber wir müssen das tun, was uns nicht so leicht fällt, nämlich erstmal kurz mit sich selbst im Kontakt sein, um das registrieren zu können. Und dann wird immer so schön gesagt, Empathie ist nur möglich in einem empathischen Umfeld. Also auch da oft schwierig, nicht? Also bei den Brüllvisiten, die ich noch gut erinnere, das ist ja jetzt nicht so das empathische Umfeld, was man sich wünscht.
Es ist absolut richtig, ja. Und ich glaube, dass Empathie schon, der Versuch, empathisch zu sein im Gesundheitsbereich, trotz des Stresses und des, wir müssen Dinge abarbeiten, es ist kaum Zeit, irgendwie trotzdem immer wieder Gutes reinzuholen, um das, was Frau Rufer ja auch gesagt hat, um weniger den eigenen Stress zu erfahren und auch um abends möglicherweise trotzdem sehr geschafft sind, nach Hause zu gehen und zu sagen, es war ein guter Tag. Die eigene Selbstzufriedenheit eigentlich damit auch wieder ein wenig in den Vordergrund zu holen und nicht einfach mit dem Fahrrad dann nach Hause zu fahren oder mit dem Auto oder mit der U-Bahn und zu sagen, ich muss morgen wieder dahin.
Aber wäre dann nicht auch ein möglicher Coping-Mechanismus, dass man versucht, möglichst wenig empathisch zu sein? Also, dass man sagt, ich lasse so wenig wie möglich an mich ran und dadurch brenne ich nicht aus, dadurch funktioniere ich weiter?
Ja, in diesem Kontext ist ja gerade von einem relativ bekannten Tech-Milliardär der Begriff der Empathie gerade wieder deutlich angesagt worden, sozusagen. Ich würde das mal kurz zitieren. Er sagt, die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie, die Ausbeutung von Empathie. Und das ist ja, finde ich, eine sehr spannende Aussage, der ich erstmal im Vorderfeld sehr widersprechen würde, weil die grundlegende Schwäche von westlicher Zivilisation kann ja Empathie nicht sein, als Schwäche zu sehen, sondern Empathie ist immer eine Stärke, weil sie soziale Verbindungen schafft und insofern würde ich ihm da widersprechen in jeder Hinsicht und denken, dass genau die Stärke von westlichen Zivilisationen und anderen Zivilisationen überhaupt Empathie ist, also nicht nur westlicher, sondern überhaupt von Zivilisationen Empathie ist. Wir können als soziale Wesen zusammenarbeiten, wir können uns zusammensetzen, wir können Konflikte lösen, weil wir verstehen, was der andere anders macht oder wir verstehen, wo der Konflikt sein kann und wir können sie darüber lösen und wir können motivieren, wir können uns freuen mit anderen sozusagen und das können wir eigentlich nur, wenn wir uns einfühlen können. Wir können verstehen, dass Menschen traurig sind und nur das können wir als eine soziale Ressource sehen, wenn wir das verstehen. Empathie ist ein Grundstein von Zivilisation, würde ich sagen.
Also ich würde in dem Punkt mitgehen wollen, dass es eine Grundlage der Zivilisation ist und des gesellschaftlichen Miteinanderumgehens. Obama hingegen hat gesagt, zitiere mal so ungefähr oder bestmöglichst, das größte Defizit, das wir in unserer Gesellschaft auch gerade jetzt in der Welt haben, ist das Defizit der Empathiemangel. Und bezogen auf das, was Herr Sieber gesagt hat, stimmt das in jedem Fall, würde ich denken. Es ist nur wichtig, sich klarzumachen, dass nur mehr Empathie an sich nichts und die Welt nicht notwendigerweise besser macht. Also die Empathie und die Resonanz an sich ist erstmal zumindest von der kognitiven Ebene aus nichts Gutes oder Schlechtes. Und sie kann eben auch im negativen Sinne wirken. Also sie kann für mich selbst negativ wirken, indem ich nicht in die Mitgefühlsebene komme, sondern nur in der Resonanz verbleibe und nach ein paar Jahren Beruf ausgebrannt bin. Sie kann aber auch im dunklen Sinne missbraucht werden. Da kennen wir ja auch einen relativ bekannten aktuellen amerikanischen Präsidenten, der eben gerade sich der Möglichkeit bedient. Und das finde ich sehr spannend. Es gibt diese sogenannte In-Group-Bias. Das bedeutet, dass wir für die, da können wir erstmal unreflektiert wenig gegen tun, für die, die unserer Gruppe, also sprich unserer Schicht, unserer Ethnizität, unserem religiösen Umfeld angehören, empfinden wir deutlich mehr Empathie als anderen Gruppen gegenüber. Es gibt auch Versuche, fand ich sehr spannend, wo hellhäutigen Zuschauern quasi gezeigt wurde, wie eine Nadel in einen Handrücken versenkt wurde, in eine hellhäutige Hand und eine dunkelhäutige Hand. Man konnte gut messen, auch im MRT, dass eben die passende Hautfarbe quasi das mehr Empathie empfunden wird. Und das, dieser In-Group-Bias, kann auch gut missbraucht werden, indem man halt jetzt zum Beispiel sagt, ich weiß, wie das ist, wenn man Kohle gräbt und die Empathie nutzt, damit eine politische Folge entsteht. Insofern ja, aber nicht so mit dem Bade ausschütten. Es nützt, glaube ich, nichts, wenn man Empathie schult und die Welt wird insgesamt total empathisch, sondern das Ziel ist diese Emotionsregulation. Will ich da mitgehen? Soll ich da mitgehen? Macht das jetzt Sinn, gleich mitzuschulen? Und das ist unbedingt auch schon bei Kindern, weil das ist für einen selbst gut, aber eben auch für die Welt und für die Arzt-Psychologen-Patienten-Beziehungen, denke ich auch.
Gerade nochmal beim Stichwort In-Group-Bias hier der Hinweis auf unser Amboss-Kapitel Bias, Stereotype und Diskriminierung in der Medizin. Da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr euch informieren über gängige Biases, denen wir unterliegen. Das ist sehr gut, darüber Bescheid zu wissen und wichtig für die tägliche Arbeit. Jetzt nochmal auf die Empathie bezogen. Lässt sich das denn irgendwie in Zahlen quantifizieren, was mir empathisches Verhalten in der täglichen Praxis nutzt?
Also dazu gibt es halt diese Studie, die hat Jeremy Howick gemacht irgendwie, die heißt Empathy as a Blockbuster Drug, Rebuilding Healthcare from the Inside Out. Und er hat eine übergeordnete Studie gemacht von 14 Studien, die zufällig ausgesucht worden sind, die aber alle gefördert worden sind durch wissenschaftliche Institute sozusagen. Insofern hat er da so ein Muster draufgelegt und dabei ist eigentlich rausgekommen, dass Empathie immer eine höhere Zufriedenheit der Patienten auf jeden Fall und auch der Ärzte sozusagen bringt. Und es auch bedeutet, dass beispielsweise bei Studien mit Krebspatienten sozusagen die Lebensrealität verbessert wird und die Depressionen möglicherweise auch im Kontext dieser Erkrankung sozusagen auch gesenkt werden. Und gleichfalls ist es bei Patienten, die sozusagen Zucker haben, da gibt es genauso ähnliche positive Werte. Die sagen, es lässt sich nachweisen innerhalb dieser Studien sozusagen, dass eigentlich Empathie immer eine positive Wirkung hat. Sie weisen allerdings darauf hin, und das muss ich auch daran sagen sozusagen, dass bestimmte Ergebnisse einfach nochmal überprüft werden müssen, ob die Bilder in diesen Studien, die genutzt wurden, sind, als wirklich stimmen. Aber das finde ich ja immer wichtig, auch nochmal zu gucken, was sagt die Studie und können wir sie als vollkommen relevant sehen oder was kann man nochmal möglicherweise in anderen Studien anders machen?
Hinweis auf Limitationen finde ich immer super. Vielen Dank dafür. Können Sie uns aber nochmal genau sagen, was untersucht wurde, bitte?
Ja, es wurde untersucht, wie empathisch Ärzte sind und wie die Patientenzufriedenheit damit sich verändert hat und wie positiv die Patientenzufriedenheit sich eigentlich verändert hat und dadurch auch sowas wie die Einhaltung von Verschreibungen, was ja oftmals, habe ich gehört, ein Problem ist, dass man was verschreibt und dann nehmen die Patienten das gar nicht sozusagen. Das ist ja auch wichtig. Ich verschreibe etwas und die vertrauen mir und verstehen es und nutzen es auch oder nehmen es auch.
Das ist, glaube ich, ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also auch bei diesen Umfragen hat die eine Kollegin auch gesagt, sie spürt einen Empathieverlust, wenn ihre Therapieangebote in keinster Weise eingehalten werden, aber trotzdem weiter Empathie oder ärztlicher Umgang gefordert werden. Und ich glaube, das kennen wir ja alle. Und gerade mit dem Wissen, dass so die Therapieadhärenz oder Compliance so ungefähr je nach Zahlen bei 50% liegt, was ja wirklich ein Witz ist, wäre das großartig und konnte eben auch in der Studie von Dirksen et al. Rolle der Empathie in der Allgemeinmedizin nachgewiesen werden, dass die Compliance steigt. Damit weiß man nicht, welche Wechselwirkung das war, auch die Patientenbeteiligung. Und in der Folge, das, was halt Herr Sieberhock gesagt hat, tatsächlich auch in diesem Fall der HbA1c-Wert oder eben das LDL-Cholesterin. Also auch da, denke ich, könnte es zu mehr Patientenerfolg führen, aber eben auch zu weniger Empathieverlust empfinden bei uns ärztlichen Kolleginnen.
Es ist ja in gewisser Weise dann auch eine Zeitersparnis, ne? Also man investiert dann einmal Zeit, geht empathisch drauf ein und spart sich dadurch vielleicht viel Nachjustieren, wenn dann ja andernfalls vielleicht doch nicht die Therapieadhärenz so ist, wie man sie sich wünscht. Jetzt würde ich aber gerne mir einmal anschauen, wie mache ich es denn am besten mit dem empathischen Arbeiten? Es gibt ja Studien, die zeigen, dass Patientinnen und Patienten die Antworten von ChatGPT empathischer finden als die Antworten von Kolleginnen und Kollegen. Also irgendwas reproduziert diese KI, was bei Patientinnen und Patienten das Gefühl auslöst, okay, hier wird empathischer gearbeitet. Was ist das?
Also das ist spannend mit dieser ChatGPT-Geschichte, weil man im Speziellen auch mal geschaut hat, bei diesem ja sehr emotional besetzten Thema Überbringen schlechter Nachrichten. Und man wirklich gesehen hat, dass nicht nur das, was an Informationen dann ankommt, also wir haben einen Tumor entdeckt oder ihr Mann hat Alzheimer oder irgendeine schlimme Diagnose, dass es nicht nur die Informationen besser ankommt, sondern dass die Patientenzufriedenheit nach dem Gespräch mit der KI höher ist als mit einem echten Arzt, einer echten Ärztin. Und das hat uns alle natürlich zutiefst erschüttert, weil wir dachten, das braucht doch menschliche Nähe, menschliche Wärme und den Blick, das Wort, die Hand. Und man weiß aber, dass beim Überbringen schlechter Nachrichten in der Selbsteinschätzung weniger als die Hälfte der erfahrenen Kolleginnen das so einschätzen, dass sie ihre professionelle Erhaltung in diesem Gespräch einhalten konnten über die Dauer des Gesprächs, also gemäß diesem Spikes-Modell, dass mehr als die Hälfte sagen, ich habe das eigentlich nicht gut geschafft.
Hier ein kurzer Hinweis zu unserer Doppelfolge über Breaking Bad News. Da haben wir einmal darüber gesprochen, wie man ärztlicherseits schlechte Nachrichten gut kommuniziert. Und wir haben auch mit einem Patienten gesprochen, dem so eine Nachricht kommuniziert wurde, ein Pankreaskarzinom, und wie das für ihn war und wie er das erlebt hat. Da gehen wir auch auf dieses Spikes-Modell ein, das Sie gerade angesprochen haben, Frau Dr. Rufer. Ich setze Links in die Shownotes. Dr. Siebert, Sie hatten aber jetzt bei ChatGPT auch gerade noch, zumindest sah das so aus, als ob Sie da auch noch was zu sagen wollten.
Ja, ich denke, dass das, also KI kann ja keine Empathie empfinden. KI kann nicht in Resonanz gehen. KI kann nur aufgrund eines Promptes, was es sozusagen gestellt wird, überlegen, das und das könnte ich empathisch antworten. Aber es ist nur eine simulierte Empathie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man eine Frage stellt an die KI oder auch in der Diagnose sozusagen, wird die KI immer sagen, oh, das ist eine hochinteressante Frage, die sie da stellen. Und schon ist man in einer Idee des Verstehens. Das ist total spannend. Und ich war neulich, das ist auch ein schönes Beispiel, ich hatte neulich eine kleine Augenarzt-Situation, wo die Ärztin nicht mal sagen konnte zu mir, oh, das sieht ja ziemlich blöd aus, was Sie da haben an Ihrem Auge, sondern auf Ihrem Computer rumtippte, sich was anschaute und mich rausschickte. Und ich mit einem schlechten Gewissen rausgegangen, weil ich dachte, jetzt bin ich irgendwie in einer Ärztesprechstunde gewesen. Und die KI hätte zumindest gesagt, oh, tut mir ja leid, dass Sie jetzt so ein rotes Auge haben, was geschwollen ist. Und das hätte schon allein gereicht. Und die KI würde das antworten. Und ich hätte mich verstanden gefühlt. Hätte gesagt, oh ja, jetzt kann ich nach Hause gehen. Okay, in 14 Tagen ist das vorbei. Es ist etwas, was nicht schlimm ist und ich freue mich, aber es sieht einfach doof aus. Und die KI hätte gesagt, ja, tut mir leid, dass es so aussieht. Und das hätte mir gereicht.
Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Und ich glaube, was Sie auch gesagt haben, dieses einfach mal da abholen, könnte ich mir vorstellen, in der Eigenwahrnehmung als Arzt, Ärztin ist das halt eine Banalität. Und wir stülpen ja unsere Einschätzungen dann dem Patienten über, indem wir das gar nicht thematisieren. Also man muss vielleicht gar nicht unbedingt sagen, oh, das sieht ja blöd aus, sondern man kann ja einfach sagen, wissen Sie, das ist ein rotes Auge, das entsteht dadurch, dass es nichts Schlimmes und es geht in 2 Wochen wieder weg. Das würde ja vielleicht auch reichen. Und ich glaube, dieser zweite Punkt, was Sie sagten, im Computer getippt, ist vielleicht auch ein Punkt, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die ja vermeintlich die KI schenkt. Und wir auch oft durch unser Tun nicht und dadurch natürlich jeder, der mal auf der anderen Seite des Tisches saß, weiß, wie man sich fühlt, wenn da irgendjemand tippt und einen nicht mal anguckt, hoffe ich mir ein bisschen wiederum von der KI, dass wenn die quasi das Gespräch aufzeichnet, das ist nochmal ein Thema für sich, man dann vielleicht in diese ungeteilte, kurze, aber ungeteilte Aufmerksamkeit gehen könnte. Also das wäre vielleicht auch nochmal hilfreich, sich das bewusst zu machen, diese Basics, wo gucke ich hin, was mache ich, und es ist weniger eine Frage von Zeit.
Aber vielleicht schon eine von Authentizität, also jetzt mal angenommen, mich hat es dieses Jahr blöderweise 3-mal mit einer Erkältung erwischt und ich brauche eine Krankschreibung oder so. Dann fände ich es so ein bisschen komisch, wenn jetzt die Hausärztin dann immer sagen würde, oh, das ist aber eine hochspannende Angelegenheit und es tut mir leid, dass Sie einen Schnupfen haben. Genau. Sie sehen, worauf ich raus will. Also schon Spagat manchmal.
Total. Und ich glaube, Herr Wingert, da sind wir beide jetzt einfach mal ähnlich sozialisiert. Das ist für uns erstmal so komisch, dass wir, glaube ich, sowohl beim echten Arzt oder ich, wie auch bei einer KI-Reise ausnehmen würde. Wenn die sagen würde, oh, das ist aber ein schlimmer Schnupfen.
Ja, mit Sicherheit auch. Da würde ich als Patient, glaube ich, auch wegrennen. Genau. Aber es geht ja nur, glaube ich, darum, genau diese kleine Sekunde der Resonanz herzustellen. Und das, weil ich gehe in der Regel, gehe ich zum Arzt, wenn ich den Eindruck habe, ich brauche mal ein wenig Unterstützung oder ein wenig Erklärung oder Medikamente oder ich fühle mich unwohl und vielleicht ist irgendwas schlimm und die Ärztin sich mir zuwendet und ich diese Aufmerksamkeit erfahre, auch wenn ich nur einen Schnupfen kurz habe, was Teil der, sage ich nochmal, der emotionalen Haltung sein kann. glaube ich, da würde sich jeder Patient abgeholt fühlen und es dauert nicht länger. Es dauert nicht länger.
Also dann wäre eine Möglichkeit, dass man sich einfach die Situation klar macht. Keine Ahnung, es ist jetzt Montag, 17 Uhr, 10 Patientinnen und Patienten wurden aus der Klinik entlassen. Ich muss alle neu einstellen. Es ist ein wahnsinniger Stress. Ich nehme das wahr und ich bin jetzt trotzdem empathisch, obwohl das hier in meinen Augen eine Banalität ist. Dem Patienten, der Patientin ist das einfach wichtig, hier abgeholt zu werden.
Genau. Also ich glaube, dieser manchmal ein bisschen schwierige Begriff der Achtsamkeit ist genau das, was Sie sagen. Also wie bei diesem Umgang mit kognitiven Denkfehlern. Also in dem Moment, wo ich Meningismus diagnostiziert habe, habe ich mir angewöhnt, meinem Hirn zu sagen, hallo, du denkst jetzt bei jedem Kopfschmerz überzufällig häufig an Meningismus, das ist falsch, tu es nicht. So müsste ich mir eigentlich angewöhnen zu sagen, hör mal, es ist jetzt Montag um 19 Uhr. Also einfach so ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Oder ich finde auch, das sagen Kolleginnen auch oft, diese Fallhöhe. Also wenn ich jetzt in wenigen Minuten jemand habe, der eine metastasierte Tumorerkrankung hat, und dann kommt der Schnupfen, ohne jetzt dem Schnupfen zu nahe treten zu wollen, ist dieser Fall recht schwierig. Aber wenn ich mir das bewusst mache, kurz, wie Sie sagen, in diese Metaebene gehen, ins Mitgefühl gehe, dann ist das kein Zeitverlust. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich gestalte. Und das ist so wichtig, glaube ich. Ich werde nicht benutzt, ich werde nicht abgenudelt, sondern ich entscheide, bei dieser empathischen Grundhaltung, braucht's das jetzt? Wie viel braucht's? Sage ich das mit Minisatz, brauche ich da mehr? Das finde ich sehr, sehr gut für die eigene Psychohygiene.
Ist das näher untersucht, wie das funktioniert? Gibt es da evidenzbasierte Methoden, wie man die eigene Empathie stärken kann?
Also, was ganz gut untersucht ist, ist zum Beispiel in dieser großen Studie, die wir dann vermutlich auch verlinken, von Tanja Singer, mit dieser Idee, wie kann man das trainieren? Und was sich wirklich gut auch in den Funktions-MRTs gezeigt hat, Meditation. Meditation ist ein Riesen...
Der Amboss-Podcast.
Punkt, der Empathie vermehren hilft. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie jahrelang in irgendein Kloster geht, sondern diese Studienanordnung war wirklich über 3 Monate pro Tag 10 Minuten. Wichtig dabei ist, was sie ganz toll, fand ich, herausgearbeitet hat, es ist nicht so, wie wenn man einem Akrobaten sagen würde, mach mal Sport. Also man muss schon relativ spezifisch das trainieren, was man möchte. Also sie hat zum Beispiel Aufmerksamkeitsmeditationen gemacht, das kennen wir alle mit diesen Atem-Bodyscan-Geschichten. Das hilft, präsent zu bleiben. Also nicht dauernd Zukunft, Vergangenheit, sondern im Moment. Hilft aber überhaupt nicht bei dieser Transformation ins Mitgefühl, spannenderweise. Also da kann ich so viel Atem meditieren, wie ich will. Da habe ich jetzt keinen Fortschritt zu verzeichnen. Was da hilft, ist so eine Dyadentechnik, wie sie es nennt, im Zweiergespräch tatsächlich wieder entweder über Perspektivwechsel kognitiv oder über dieses emotionale Mitfühlen. Aber man kann es gut trainieren. Da gibt's gute Evidenz, was man da auch weiß, in der Prävention. Lesen hilft, Vorlesen hilft. Wenn man Kindern vorliest, dass man wirklich auch sagt, was denkst du denn, wie der Elefant sich jetzt fühlt oder was der als nächstes macht? Also dieses sich einfühlen in den Elefanten quasi. Was man auch gefunden hat, Übung. Also wenn man jetzt 3 Monate trainiert hat, man hat das Mitgefühl gesteigert. Es geht einem selbst besser, man hat mehr Erfolge, dem Praxispersonal geht es besser. Sollte man wie beim Sport nicht aufhören, man muss es weiter trainieren. Und deswegen postuliert sie jetzt so ein bisschen ketzerisch die viel lesende, meditierende Psychotherapeutin, weil es auch so einen kleinen Überhang von Frauen gibt, die sich zumindest als empathischer definieren, sagen wir mal vorsichtig, wäre eine Möglichkeit, das zu trainieren.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, die eigene Arbeit, das eigene Arbeiten auch öfters mal reflektieren zu können. Nämlich zu sagen, wie ist dann mein Ablauf, mit Patienten in Kontakt zu kommen? Und möglicherweise kann ich da auch relativ viel regulieren und darüber nachdenken, wie kann ich an bestimmten Situationen auch mal verlangsamen möglicherweise oder was wichtig ist oder wie kann ich meine Zeit, die ich habe mit einem Patienten so nutzen, nochmal anders überdenken, wo ich empathische Haltung reinbringen kann, wo kann ich nochmal etwas anders machen? Bin ich in so einer ausschließlich, ich kenne das auch von mir manchmal, routinierten Haltung, wo ich Dinge einfach abarbeite, was auch gut so oft ist. Aber was oft auch wichtig ist, dann zu überlegen, bin ich zu schnell? Bin ich zu routiniert? Also ist es nicht wichtig für mich, bestimmte Abfolgen nochmal zu markieren? Was ist, wenn der nächste Patient kommt? Etwas kurz für mich zu machen. Das ist, glaube ich, total wichtig, um eigene Empathie nochmal zu stärken und mit ins eigene Arbeiten zu nehmen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Online-Fortbildung Stark im Stress. Da sprechen wir darüber, wie man am besten zum Beispiel Notfallmanagement unter akutem Stress hinkriegt, wie man unter Stress am besten kommuniziert, wie man seine Zeit einteilt, welche Rolle Mikropausen spielen. Da ein Link und ein Rabattcode in den Shownotes. Frau Dr. Rufer, wie machen Sie es bei Ihnen in der Praxis? Irgendwelche Tipps, irgendwas, was besonders schnell geht vielleicht auch? Sagen wir 5 Sekunden.
Dieses Atmen finde ich einen guten Tipp. Das kann man auch in 5 Sekunden und ist tatsächlich auch für unser Medizinerhirn nicht schlecht. Also ich wirklich einfach mal einen Schluck trinken, mal bewusst ein- und auszuatmen. Und genauso wie wir das ja auch als machtvolles Instrument jetzt zum Beispiel beim Überbringen schlechter Nachrichten kennen, kurz eine Pause zu machen im Gespräch. Das ist ja kein Zeitverlust, sondern oft ein Riesengewinn. Kurz gucken, was geht denn hier eigentlich ab? Also was bewegt den und wo bin ich gerade? Ich finde, das hilft schon extrem viel. Körperhaltung finde ich auch super wichtig. Also alles, was hilft, kurz ein paar Sekunden rauszukommen und sich ebenso Rituale zu schaffen zwischen den Patienten. Also ich in der Haushaltspraxis am Montag sind 3 Sekunden schon geprahlt. Da brauche ich irgendwas, was das irgendwie unterteilt. Und dann habe ich mir angewöhnt, um Gottes Willen, das sollen jetzt nicht alle nachmachen, aber irgendwie kurz aufzudehnen, den Oberkörper. Also eine Sekunde hoch, bevor ich die Tür wieder öffne. Egal, was man macht oder einen Schluck trinkt oder irgendwie einen Punkt setzen, dass man nicht so das Hamsterradgefühl hat und kurz in diese Vogelperspektive wechseln kann.
Ich merke da jetzt schon so, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ne? Das leuchtet mir alles ein, was Sie sagen und ich kann das nachvollziehen. Aber ich habe irgendwie so ein Teufelchen auf der Schulter, das mir jetzt immer sagt, wischiwaschi, soll ich jetzt hier langsamer machen, mich dehnen? Ich habe keine Zeit dafür. Ne? Ich muss durchziehen. Genau. Und da merkt man ja schon die eigene Sozialisation als Arzt, beziehungsweise bei anderen als Ärztin. Also das ist ja, ich finde das nicht so einfach, sich darauf einzulassen, auf solche Maßnahmen.
Also das merke ich bei mir selber auch. Mindestens ein Teufelchen, fast schon mehrere. Und deswegen meine ich halt, man muss sich einfach mal mit den Zahlen beschäftigen. Also man muss mal gucken, was das bewirkt als Therapieerfolg. Und da würden wir auch noch einen zusätzlichen Blutdrucksenker verschreiben und die Minute investieren, das zu erklären, um das in den Zielbereich zu bekommen. Und wenn ich das weiß, dass mit dieser kurzen Vogelperspektive, die wirklich 3 Sekunden dauert, ich diese zusätzliche Senkung erzielen kann und ich vielleicht selber irgendwie abends mich über den Tag freue, dann ist das ja schon mal, finde ich, eine gute, überzeugende Sache.
Ja, ich merke, wenn Sie da mit Zahlen kommen und von der Ecke, da bin ich dann gleich offener für. Auf jeden Fall.
Ja, aber es ist verrückt, ne? Also, dass auch wir Ärzte untereinander uns da auch klein machen. Also eben, die richtigen Ärzte brauchen eben weder die Empathie fürs Außen, irgendwie schon, aber in der Praxis doch nicht. Und vor allem, was wir gar nicht brauchen, ist irgendwie selbst mal kurz zu gucken, haben wir jetzt Durst oder sowas Volksnahes. Das ist ja verrückt. Und das ist schlimm, weil wir sehen ja, was bei rumkommt mit frühzeitigen Berufsausstiegen und so weiter.
Wie ist es, wenn man das schon anwendet, verschiedene solche kleinen Tricks und eben die Empathie sich klar macht, Vogelperspektive einnimmt, aber dann dennoch in einem Gespräch irgendwann merkt ab einem Punkt, okay, ich steige jetzt hier gerade aus. Das holt mich nicht mehr ab.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Das ist auch, also ich kann es aus therapeutischer Situation manchmal sagen, manchmal gibt es auch Situationen, das hat mit Übertragung, Gegenübertragung auch zu tun, wo ich denke, da ist man auch in einer Situation, wo es dem anderen so geht und ich mir genau überlegen muss, wo bin ich denn jetzt therapeutisch und auch da hilft es, sich zu verlangsamen und eine Distanz herzustellen, finde ich. Ich kann es ganz gut, indem ich meine Körperhaltung ändere und merke so, ich muss jetzt etwas anderes machen, nochmal kurz darüber nachzudenken, wo sind wir hier gerade. Außer ich merke, ich muss gerade über irgendwas nachdenken, was mich wirklich persönlich beschäftigt. Das passiert ja auch, wir sind ja auch nur Menschen. Wir können ja nicht unsere professionelle Haltung, also das macht uns ja auch zu guten Ärzten, zu guten Therapeuten, weil wir auch Menschen sind, sonst würden wir diese Arbeit gar nicht machen können. dann muss ich kurz auch überlegen, ob ich eine kurze Pause mache. Das kann ich als Therapeut auch machen. Das geht auch. Manchmal hilft für mich auch, in eine Art von Smalltalk zu kommen, um mich dann selbst in dieser Zeit wieder zurückzuholen in therapeutische, empathische Haltung.
Genau, also das stelle ich mir gut vor und merke auch wieder die drei Teufel auf der Schulter. Smalltalk in der Akutsprechstunde.
Geht gar nicht.
Naja, es ist einfach sehr schwierig umzusetzen. Aber ich glaube, wenn man so ein Gefühl kriegt, wie Sie sagen, Herr Winger, dann das zum mal anders nehmen, wie mit diesem Meningismus, kurz zu sagen, Achtung, jetzt gehe ich meinen Timer raus und sortiere das mal. Also vielleicht liegt es ja auch daran, ich brauche jetzt gar keine Empathie. Ne? Also vielleicht hat er irgendwas in meinen Augen Banales und braucht eine Krankenschreibung oder eine Beruhigung und gut ist. Oder er braucht jetzt eben ganz viel Empathie, aber ja, also um so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich erinnere mich, als meine beste Freundin sehr jung verstorben ist, in der Zeit danach fand ich so Aussagen von Patientinnen, wofür die gar nichts konnten, zu sagen, es ist so schwierig, alt zu werden. Wenn es ihnen eigentlich aus meiner Sicht noch gut ging, ganz schwierig. Und ich hatte einen Empathieverlust, weil ich so insgeheim dachte, na sei doch dankbar, dass du überhaupt alt werden kannst. So. Also das ist auch das, dass man da einfach wachsam bleibt. Was ist es denn jetzt, was mich dazu treibt, genervt zu sein? Ist es die eigene Müdigkeit? Ist es, dass es mich umtreibt mit meiner Freundin oder Stress mit irgendwem? Ist es, ich brauche jetzt gar keine Empathie? Ist es, weil der mich manipuliert? Das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich in den Empathieverlust gehe, das als Diagnostikum zu nutzen. Aha, ich habe einen Empathieverlust, weil der uns als Team manipuliert. So. Also es ist mehr zu nutzen und sich nicht so klein zu machen und es erdulden zu müssen, vielleicht.
Normalerweise frage ich an der Stelle immer, gibt es noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten? Das haben Sie jetzt aber eigentlich gerade schon getan. Gibt es denn noch etwas darüber hinaus?
Ich finde das, was mich selbst in der Recherche auch entlastet hat, hoffe ich, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch entlastet, nämlich einfach irgendwie den Mut zu haben, das zu trainieren, in dem Wissen, dass man wirklich deutliche Erfolge erzielen kann. Dass man die Wahl hat, das als sehr machtvolles Instrument einzusetzen oder auch nicht. Und ja, dass man am besten gleich morgen im Team damit anfängt. Und das macht auch besonders viel Spaß, weil, Herr Bingert, wir ja so sozialisiert sind, dass das auch Erschrecken produziert, dass man teilweise, wenn man einen Kollegen fragt, soll ich dir mal einen Tee bringen, du siehst müde aus. Da gibt's ja schon zwei Teufelchen bei dem Wort Tee. Und bei diesem überhaupt müde sein, das ist sehr lustig und es ist aber infektiös und macht Spaß, es zu trainieren. Und auch spannend, wenn man es pausiert, das Training, geht es wieder weg. Also bei dieser Meditationsforschung hat man gezeigt, es geht wieder weg. Das heißt, es muss beübt werden und es kommt aber schneller wieder, wenn man da einmal einen Grundstock geschaffen hat.
Ja, und ich glaube, dass es total wichtig ist, diese empathische Grundhaltung bewusst mit in die tägliche Arbeit zu nehmen, weil ich denke schon, dass jeder Mensch gesehen werden möchte, gehört, verstanden werden möchte. Und ich glaube, dass Empathie wirklich eine sehr wunderbare Kunst ist, den Unterschied im Leben von Patienten und Klienten zu machen. Und ich glaube, für uns als die Fachkräfte ist auch erschafft, Neues zu erleben, weil wir machen das ja, also nicht wir machen das, um etwas Neues zu erleben, aber ich glaube, jeder Mensch ist unterschiedlich und das können wir erkennen, wenn wir empathisch sein können. Und das, glaube ich, ist auch etwas Erfüllendes für unsere unterschiedlichen Berufe zwar, aber das ist etwas erfüllend für die Fachlichkeit.
Sagen Dr. Veronika Rufer und Dr. Samuel Felix Sieber. Vielen Dank, dass Sie heute beide zu Gast im Amboss Podcast waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Das kann ich so nur zurückgeben und euch zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt, gerade auch bei so einem wichtigen Thema. Wir freuen uns, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr Amboss ausprobiert. Das geht ja sowohl über die App als auch über den Desktop und das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Ein Monat könnt ihr es kostenlos ausprobieren. Viel Spaß dabei und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!